Guten Morgen, alles zusammen. Seid ihr noch da? Ja. Sehr schön, danke, vielen Dank, Martin, Alex, Isi, dass ich hier sein darf, ein bisschen davon berichten, was Gott macht in Chile, in Südamerika. Nicht nur von unserer Arbeit, nicht nur von dem, was wir vielleicht machen können, sondern was Gott macht. Das ist der Schwerpunkt heute. Jetzt. Ich will ganz kurz erzählen, ein bisschen von uns, wie es dazu kam, dass wir nach Chile sind. Manche kennen uns vielleicht, andere nicht. Das ist gar nicht schlimm. Ich bin Andres. Vielleicht. Dankeschön. Oh, ich habe schon Wasser gekriegt. Danke. Vielleicht sehen wir ein Bild von uns als Familie. Da ist auf dem Bild ist Katrin. Wir haben drei Kinder. Noah ist der Älteste, der ist 10. Dann haben wir den Xavi, der ist 8. Ja, da ist das Bild von uns als Familie. Wie gesagt, Noah ist 10, Xavi ist 8. Und dann haben wir die kleine Mathilda, die ist 3. Genau, die zwei Jungs sind hier in Deutschland geboren. Wir waren einige Jahre hier in Deutschland. Zuerst habe ich in Liebenzell studiert, Theologie. Dann sind wir als Prediger, Pastoren nach Darmstadt und in der Nähe von Darmstadt, da waren wir 2 Jahre lang. Aber wir haben auch immer wieder den Eindruck, wir würden gerne in die Mission gehen, außerhalb von Deutschland, Gott dienen, Zeugen sein von dem, was Gott auch auf diese ganze Welt auch macht. Letztendlich sind wir als Familie 2017, 16 war die Vorbereitung von der Mission und dann sind wir 17 nach Chile. Das ist sozusagen ein Heimspiel für mich gewesen, weil ich eigentlich Chilene bin. Dort bin ich geboren, aufgewachsen. Deswegen war für mich irgendwie wieder nach Hause zu kommen nach einigen Jahren. Und da steht 20%, weil als wir uns überlegt haben, was machen wir, wo wollen wir Gott dienen, haben wir auch überlegt, auf jeden Fall wäre eine Möglichkeit Südamerika, aber sowohl in Chile als auch in ganz Südamerika, ungefähr 20% von den Menschen sind Christen. Die gehen regelmäßig jede Woche zum Gottesdienst, so wie ihr. Die beten regelmäßig, die lesen die Bibel regelmäßig. Deswegen war für uns die Überlegung, okay, wenn wir dorthin gehen, was machen wir dann? Gemeinde gibt es fast überall, eigentlich überall. Es gibt Straßen, wo mehrere Gemeinden hintereinander oder nebeneinander sind. Da wollen wir keine neue Gemeinde gründen. Da hatten wir das Gefühl, ja, es passt irgendwie nicht, wenn so viele Gemeinden schon da sind, dass wir eine neue Gemeinde gründen. Deswegen und dadurch, dass ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, haben wir uns überlegt, okay, dann müssen wir was anders machen. Und da ist ein Bild von dem, was wir ungefähr auch gemacht haben. Es war unser Anliegen, dass die Gemeinden in Chile verstehen, Mission, Weltmission ist keine Einbahnstraße mehr. Nicht so wie früher, dass Missionare von Norden kommen, in den Süden, nach Afrika oder nach Südamerika, sondern heute geschieht Mission von überall nach überall. Deutschland ist auch ein Missionsland, oder? Auf jeden Fall, nicht nur Deutschland, Frankreich genauso, Spanien genauso, Nordamerika, USA, Länder, die früher ganz viele Missionare in die Welt geschickt haben, ganz viel Segen auf diese Welt verstreut haben. Heute brauchen die auch genauso wie andere Länder Missionare. Und ich habe dieses Bild ausgesucht, nicht mit dem Einbahnstraßen, sondern das andere Bild mit Absicht, weil ich bin so aufgewachsen, wir haben selber Missionare bei uns in der Gemeinde gehabt. Missionare waren immer blond, groß und haben blaue Augen gehabt. Und die Chilenen sind weder groß noch blond und haben blaue Augen. Deswegen war Weltmission nie ein Thema für uns. Nicht wirklich. Wir waren super. Wir haben das super gemacht zur Evangelisation in unser Umfeld. Missionare von USA oder von Amerika oder von Europa begleitet. Das haben wir super gemacht. Das haben wir jahrelang gemacht. Aber Weltmission, dass wir selber für die Welt beten, dass für diese Welt spenden oder Leute aussenden, das machen die anderen. Wir haben zu einem kein Geld dafür. Wir sind arm. Wir haben die Ressourcen nicht, die Amerikaner oder Europäer haben. Wir haben die Leute vielleicht nicht. Wir sind gar nicht dazu oder vorbereitet dazu. Wie sollen wir das machen? Und das war unser Anliegen, als wir nach Chile sind oder als wir überlegt haben, was wir in Chile machen werden, war unser Anliegen, dass Gemeinde verstehen, Mission, Weltmission ist nicht ein Thema nur von den Deutschen, von Amerikanern, sondern von allen Menschen, die Jesus nachfolgen. Weltmission ist keine Option. Sorry, dass ich das sage. Es ist keine Option. Es geht nicht, ich bleibe hier mehr in der Gemeinde oder ich helfe oder unterstütze auch Missionare auf dieser ganzen Welt. Nein, es ist nicht entweder oder. Wir machen alles. Wir sind dazu berufen, alles zu machen. Auch wenn wir hier in Walterstadt bleiben, wir können auch für Missionare beten. Wir können auch Missionare unterstützen, für sie beten, abends zu schreiben oder spenden. Aber das müssten die Chilenen auch verstehen. Und das war unser Anliegen. Wir haben Gemeindebesuch, Programme entwickelt, wie wir das machen sollen. Ich habe die Überraschung gehabt, ich dachte, ich komme nach Hause und ich weiß, wie es läuft. Und ich wusste überhaupt nichts, wie es läuft. Ich war zu lang weg von Chile. Deswegen muss ich erst mal fragen, wie funktioniert das? Wie können wir am besten das schaffen, dass Menschen das verstehen, dass Weltmission auch ein Thema für sie ist? Und da habe ich viel gelernt. Und Gott sei Dank haben wir einiges erreicht. Wir haben gesehen, wie Gottes Reich auch in ganz arme Gemeinde, ganz kleine Gemeinde auch gebaut wurde. Dass die verstanden haben, wir sind klein, wir sind arm, aber wir beten für Mission. Wir unterstützen Missionare. Vielleicht machen wir es nicht mit viel Geld, aber machen wir trotzdem. Weil Mission, Weltmission ist keine Option für uns Christen. Und Gott sei Dank haben wir zwei Ehepaare gefunden, die diese Arbeit, unsere Arbeit in Chile auch weiterführen, weitermachen. Und da sind wir Gott sehr, sehr dankbar. Als wir das Gefühl hatten als Familie, jetzt kommt irgendwie was Neues, irgendwie Gott will von uns was Neues oder mit uns was Neues anfangen, haben wir uns schon überlegt, wer macht diese Arbeit weiter? Wir haben zwei Ehepaare, Alexis und Jomali, und Christian und Basti, die sind zwei Ehepaare, die sind Chilenen und die machen die Arbeit sehr gut. Alexis und Jomali waren schon letztes Jahr, 2023, mit uns unterwegs, haben Gemeinde besucht zusammen, haben die Kandidatenprogramm auch zusammen gemacht. Da waren wir Zeugnisse von dem, was Gott durch sie auch gemacht hat. Und da sind wir, wie gesagt, sehr dankbar, dass diese Arbeit nicht aufhört, sondern weitergeht. Und da sind wir Gott vor allem sehr dankbar, dass Menschen auch in Chile, Christen auch in Chile, mobilisiert werden, motiviert werden, damit die verstehen, Mission ist keine Option, auch für uns Christen. Und ab August, dieses Jahr, in ein paar Wochen, wollen wir als Familie nach Ecuador, nach Quito, die Hauptstadt. Wir waren ganz lang in Santiago, die Hauptstadt von Chile, ungefähr 7 Millionen Einwohner. Und jetzt gehen wir nach Quito, die Hauptstadt von Ecuador, sind ungefähr 1,7 Millionen Einwohner, ist ein bisschen kleiner, klar, aber trotzdem ein bisschen größer als Waldstadt. Und was wir, wie es dazu kam, bevor wir, ich habe ein bisschen erzählt, was wir machen werden, wie es dazu kam, es war, ich sage es, weil es oft die Frage kommt, wie habt ihr es gewusst? Oder wie habt ihr es gemerkt? Ich weiß es nicht. Wir haben immer wieder das Gefühl gehabt, innerlich, emotional und geistlich, dass irgendwie was Neues anfangen sollte. Das Gespräch hatten wir schon mit Katrin. Vor 2 Jahren haben wir angefangen. Und dann kamen noch andere Faktoren dazu, zum Beispiel, dass nach so vielen Jahren, nach 7 Jahren, Katrin immer noch kein Visum in Chile bekommen hat. Das macht alles viel schwieriger. Sie war legal, das ist wichtig, aber die hat trotzdem kein Visum bekommen. Und das macht vieles, wie gesagt, viel schwieriger, auch für sie, auch für uns als Familie. Und dann haben wir gedacht, der Noah, unser Noah ist 10 und wir dachten, wenn wir einen Wechsel machen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Weil später ist es auch schwieriger. Für die, die vielleicht Kinder haben, haben das erlebt, dass Kinder in der Pubertät Freunde brauchen, Stabilität brauchen. Da haben wir auch gedacht, oh, das wäre wichtig, das jetzt zu machen, wo der Noah ein bisschen klein ist, 10 ist, weil wir haben immer die Möglichkeit, nach 3, 4 Jahren zu wechseln vielleicht von der Mission aus. Da haben wir gesagt, okay, entweder mit 10 oder mit 14. Da haben wir gesagt, okay, mit 10. Da ist einfacher. Und was wir dort machen werden, zu einem, und das ist ganz wichtig auch für uns, die gleiche Arbeit, Mobilisationsarbeit in Quito. Das ist für uns ein Anliegen, wie ich schon vorhin gesagt habe, ungefähr 20% von den Bewohnern in Südamerika, nicht nur in Chile, sondern in ganz Südamerika, sind Christen. Deswegen, es gibt auch viele Gemeinden, viele Christen und dass die zu arm sind oder dass die nicht blond sind, ist nur eine Ausrede. Weil die können trotzdem für Mission beten und unterstützen und dabei sein und von Gott sich aussenden zu lassen. Deswegen wollen wir diese Arbeit, Mobilisationsarbeit weitermachen, auch in Quito. Wir wollen ein Netz bauen mit anderen Organisationen, nicht nur, dass wir diese Arbeit machen, ganz unabhängig von anderen Organisationen. Wir wollen zusammen mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, kooperieren, uns miteinander gegeneinander helfen, damit Gottes Reich gebaut wird auf dieser Welt. Genau, wer mehr von uns wissen möchte, wir haben einige Karten da. Da ist ein Bild von uns. Genau, da könnt ihr euch bedienen. Draußen sind, glaube ich, welche Karten da. Da könnt ihr, und wir wären sehr dankbar, wenn ihr ab und zu für uns betet. Das wäre super. An uns denkt. Ihr könnt auch E-Mail schreiben. Das wäre richtig cool, richtig schön. Sagt man cool? Nee. Richtig schön. Genau. Und hinten ist auch eine Liste, wo man sich eintragen kann. Und alle 3 Monate bekommt man einen Rundbrief. Ein paar Informationen von uns, was wir machen und wie wir Gott am Wirken sehen. Genau. Seid ihr noch da? Ja, sehr gut. Habt ihr Fragen? Stimmt. Wenn nicht, habe ich einen kleinen Bibelvers, dass für uns in der Zeit, vor allem letztes Jahr und dieses Jahr, sehr wichtig geworden ist. Wir haben den Vers mehrmals gelesen, und immer wieder haben wir Predigten davon gehört, und wir haben das gar nicht so verstanden, in dem Sinne, dass wir das für uns irgendwie angenommen haben oder dass wir das ein bisschen Realität in unser Leben gesehen haben. Aber in den letzten Monaten ist auch für uns ganz wichtig geworden, und wir haben immer wieder gemerkt, Gott spricht zu uns durch diesen Vers. Ich lese aus Zacharia Kapitel 4, Vers 6. Dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Zerubbabel: Was du vorhast, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich dir, der Herr, der allmächtige Gott. Ich bete. Jesus, du kennst uns und du weißt, wo wir stehen, was wir denken, was uns beschäftigt. Und wie wir vorhin gesungen haben, wir wollen uns nicht verstecken oder was vormachen. Nee, das sind wir. Wir wollen zu dir kommen mit all dem, was wir haben, wer wir sind, wie gesagt, was uns beschäftigt, und wünschen uns, dass du zu uns sprichst. Dass du uns veränderst und dass du uns motivierst, herausforderst, dass wir durch dein Wort, durch dein Geist, dein Wort für uns persönlich nehmen, dass du zu uns sprichst. Amen. Genau, Zacharia Vers 4, Kapitel 4, Vers 6. Wer hat das schon mal gelesen gehabt? Hände hochmelden. Es ist sehr bekannt, oder? Es ist ein Bibelvers, die immer wieder vorkommt. Man schreibt das in Postkarten, um andere Menschen zu motivieren. Und es ist sehr, sehr motivierend an sich. Aber wenn wir den Kontext ein bisschen kennen, wie oder was passiert, als der Prophet das Wort auch gesagt hat, geschrieben hat, ist sehr spannend. Weil Israel war im Exil, die waren nicht mehr in eigenem Land, die wurden weggeschickt von verschiedenen Reichen, erstmal die Babylonier und dann die Perser. Die haben die mitgenommen, ganz, ganz viele von denen umgebracht und alles zerstört, was zu Hause war. Auf einmal haben die kein Zuhause mehr gehabt. Und das ist für uns irgendwie einfach zu lesen. Ja, wir lesen das morgens mit dem Kaffee und merken gar nicht, ey, für die Menschen damals war ganz schlimm. Was passiert, was würde in deinem Leben passieren, wenn du kein Zuhause mehr hast? Wenn all das, was du zu Hause nennst, nicht mehr da ist. Vielleicht ist deine Familie dein Zuhause, wenn deine Familie nicht mehr da ist. Vielleicht ist deine Arbeit dein Zuhause, wenn deine Arbeit nicht mehr da ist. Ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, das wäre für mich ein Grund zum Zweifel, mindestens zum Zweifel, ob das Gott überhaupt gibt. Und das haben die Menschen damals erlebt, auf einmal weg von zu Hause, ganz woanders aufzuwachsen, andere Sprache zu reden. Ich kenne mich auch da aus. Deutsche Sprache, Schwersprache. Ja, es ist echt so. Deutsch ist sehr schwierig. Aber alle Sprachen sind eigentlich schwierig. Nicht nur Deutsch, sondern alle. Aber auf einmal, die Menschen mussten auch andere Sprache reden. Andere Aufgaben übernehmen. Die waren Sklaven. Ey, wir können uns aussuchen, welche Ausbildung wir machen, wo wir arbeiten, wo wir mehr verdienen, weniger verdienen, mehr Freizeit haben, weniger Freizeit. Wir können das aussuchen. Die Menschen damals nicht. Wenn wir uns überlegen, was die Menschen alles erlebt haben damals, als sie in Gefangenschaft waren, im Exil waren, war die Lage gar nicht einfach. Überhaupt nicht. Und auf einmal, ohne dass die irgendwie viel darüber geschrieben wird, sagt ein König damals, ey, die Israeliten dürfen nach Hause gehen. Und Zerubbabel war einer von denen, der war Israelit, vom Zuhause her, und der war einer von denen, denen gesagt wurde, du darfst nach Hause und du darfst das leiten, führen, helfen, damit andere Menschen auch nach Hause kommen wollen. Und es war super, es war eine gute Nachricht für sie. Ey, ihr dürft endlich nach Hause. Aber wisst ihr, was passiert ist? Die wollen gar nicht nach Hause, weil die gemerkt haben, wir haben kein Zuhause mehr. Das, was zu Hause war, ist nicht mehr zu Hause. Wir haben keinen Tempel mehr, was für die Menschen damals ganz, ganz wichtig war. Nicht nur geistlich gesehen, sondern auch politisch. Wir haben keine Mauer mehr in der Stadt, die ganz wichtig waren, um die Stadt zu schützen. Wir haben keine Häuser mehr. Meine Familie ist nicht mehr da. Nach 70 Jahren Exil, eine komplette Generation ist wahrscheinlich gestorben im Exil. Und auf einmal sagt ein König, ihr dürft nach Hause. Ja, super. Wohin? Was machen wir dann? Aber Zerubbabel hat diese Nachricht bekommen und auf einmal hat er die Aufgabe bekommen, den Tempel zu bauen, wiederzubauen. Jawohl, Die Israeliten haben gesagt, super, das machen wir, das sind wir, das gibt uns Identität. Das ist ganz wichtig, da fangen wir an. Und damals, als die Israeliten wieder nach Hause kamen, haben wirklich zuerst den Tempel gebaut und dann die Mauer. Und dann zum Schluss die Häuser. Und Zerubbabel bekommt die Aufgabe, ja, macht den Tempel wieder auf, oh, baut den Tempel wieder auf. Aber er war wahrscheinlich gar keiner, der sich mit Bauen auskannte. Der hat wahrscheinlich alles mit Tesa oder Kleber oder wie heißen die zum Reparieren? Ah, Kabelbinder, danke. Es wurde alles mit Kabelbinder repariert. Das wissen wir nicht, das ist nur Spekulation. Aber der war nicht einer, der sich damit ausgekannt hat. Und er musste das machen. Klar, er hat Leute ausgesucht, die sie super ausgekannt haben. Aber es war trotzdem eine Aufgabe für ihn, wo er gesagt hat, oh, das ist mir zu viel. Ich bin überfordert. Das wissen wir nicht, es steht nicht ganz deutlich da, ob er überfordert war, aber wenn wir das lesen, da wissen wir ganz genau, ganz bestimmt, er war überfordert, sodass Gott zu ihm sprechen musste und sagen musste, ich bin da. Aber vielleicht kennt ihr das Gefühl, überfordert zu sein. Ja, ich kenne das. Wir sind nach Chile, wie ich vorhin gesagt habe, und ich dachte, ich kenne mich da aus, es ist meine Sprache, es sind meine Leute. Nee, ich bin keine Chilener mehr gewesen. Die Menschen haben ganz andere Fragen gestellt, als ich gedacht habe. Die Menschen haben andere Sachen beschäftigt, als ich gedacht habe. Es war eine ganz neue Situation für mich. Und da muss ich denken, boah, was machen wir jetzt? Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, überfordert zu sein, auf der Arbeit, zu Hause, dass dir Dinge, von dir Dinge erwartet werden, wo du denkst, das schaffe ich nicht. Wie soll ich das machen? Ich bin nicht fähig, das zu leisten. Wie mache ich das? Wenn wir weiterlesen, der zweite Teil vom Bibelvers, was du vorhast, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Auf einmal sagt Gott zum Prophet und dann zu Zerubbabel, ey, das, was du in der Hand hast, was du denkst, wie es sein sollte, was du machst, damit das geschafft wird, das funktioniert nicht. Und das war, als ich das gelesen habe und nochmal überlegt habe und nachgedacht habe und gelesen habe, es war für mich noch frustrierender, weil in Situationen, wo wir überfordert sind, ist automatisch unsere Reaktion, dass wir das, was wir haben, was wir können, da einsetzen und sagen, okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich versuche es mal. Ich gebe alles, was ich in der Hand habe. Ich versuche es mal. Aber Gott sagt zum Zerubbabel, nee, das will ich nicht. Und auf einmal hat er gar nichts mehr. Er war überfordert und zu einem und zum anderen, auf einmal sagt Gott zu ihm, das, was du hast, funktioniert nicht. Und das macht das Ganze noch schlimmer, weil wir gelernt haben, so erzogen worden sind, dass wir was leisten, dass wir zumindest versuchen, was zu leisten. Aber Gott versucht ihm herauszufordern und zu sagen, guck bitte woanders jetzt. Nicht nur das, was du in der Hand hast, sondern auf das, was ich machen kann. Und das war für ihn, für Zerubbabel, eine ganz neue Möglichkeit, eine ganz neue Welt. Die Dinge sollen nicht geschehen durch das, was er geplant hat oder versucht hat oder machen könnte, nein, sondern durch den Geist Gottes. Und ich weiß es nicht, als für uns Männer ist es schwierig, oder? Für Frauen auch, klar. Aber für uns ist auch nichts zu machen, ist schwierig, oder? Es war genau, was Gott von Zerubbabel wollte. Nicht das, was du hast als Erfahrung, als Möglichkeiten, als Fähigkeiten, als Unterstützung vielleicht. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das, was dich zum Ziel bringt. Du willst Erfolg haben, dann passiert nicht durch das, was du schon in der Hand hast. Er musste keine Kompromisse eingehen. Auf einmal ist er herausgefordert, nur Gott zu vertrauen. Es gibt nichts anderes. Und das ist auch für uns sehr schwierig. In unserer Gesellschaft, wo wir gelernt haben und erzogen sind, irgendwas zu machen, irgendwas zu leisten, irgendwas in der Hand zu haben, zu demonstrieren, zu sagen, ey, ich bin Ingenieur, ich bin Theologe, ich bin. Auf einmal sagt Gott, nee, das nicht. Das bringt mir nichts. Ich will, dass du vertraust. Ich will, dass du lernst, mir zu vertrauen. Und zum Schluss sagt Gott, es wäre gar nicht nötig gewesen, aber das verspreche ich dir, der Herr, der allmächtige Gott. Und ganz lang wurde das Wort Jahwe nicht benutzt im Exil. Viele von den Menschen, die dort im Exil aufgewachsen sind, haben das Wort gar nicht gekannt. Aber in diesem Vers wird das Wort Jahwe wieder benutzt. Und Gott sagt zu ihm, der ich bin, der früher war, heute noch ist, der verspricht dir. Ich bin zuständig für mein Versprechen für dich. Ich gebe meinen Namen. Ich gebe dir meinen Namen. Und das ist genug. Das sollte für dich genug sein, Zerubbabel. Kennt ihr das? Dass manche Versprechen, je nachdem, wer das sagt, dass wir das glauben oder nicht? Ach, der hat gesagt, ach, ja, das macht er nicht. Das schafft er nicht. Oder er sagt das nur so. Meine Kinder, wenn ich was sage, die nehmen mich gar nicht ernst. Nee, ich bin sehr flexibel. Katrin ist mehr konsequent. Das, was sie sagt, wird gemacht. Ich bin flexibel. Und die Kinder wissen das. Die Kinder wissen das. Es ist genauso mit Gott. Am Ende sagt Gott zum Volk, zum Zerubbabel, ich verspreche es. Ich gebe dir mein Wort. Nicht nur ein Versprechen einfach so. Das sage ich nicht, weil du das irgendwie brauchst. Nee, ich verspreche es. Und obwohl dieses Wort nicht nur nicht für uns geschrieben wurde, können wir das auch für uns nehmen. Auch in Situationen, wo du vielleicht überfordert bist. Auch in Situationen, wo Gott von dir verlangt, alles abzugeben und nur ihm zu vertrauen, können wir ganz ruhig bleiben und können wir ihm vertrauen, weil er das versprochen hat. Es wird alles geschehen. Es wird alles gelingen, was Gott will. Nicht, weil wir das können, weil wir das planen, sondern weil Gott auf unserer Seite ist. Und das genügt. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der uns nicht allein lässt. Auch mit deinen Versprechen können wir davon ausgehen, dass du das ermöglicht und zum Ziel führst. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir irgendwie alles in der Hand haben. Nee, weil du es bist. Deswegen wird es gelingen. Danke, Herr Jesus, dass wir durch dich, in dir, diese Frieden und Freude finden. Und dass wir zuversichtlich laufen können, gehen können, weil du auf unserer Seite bist. Amen.